willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Dieser Podcast ist entstanden aus meinem unerfüllten Kinderwunsch und der Hoffnung, andere Menschen, die auf ihrem Weg verzweifeln oder die Abschied nehmen müssen von ihrem Kinderwunsch, zu unterstützen. Der Podcast soll dich daran erinnern, dass es viele Geschichten da draußen zum Thema Kinderwunsch gibt und du alles, aber nicht alleine damit bist. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von diesem Podcast. Eine neue Folge, die ich dir hiermit auf die Ohren schicke sozusagen. Und ich freue mich total, dass du zuhörst. Und diese Folge ist eine Interviewfolge. Und zwar ist Rena bei mir, Rena Föhr. Und Rena ist Autorin, Sexualberaterin und Zyklusexpertin und hat auch eine Kinderwunschgeschichte. Also wir haben hier jemanden, der oder die Expertin ist und gleichzeitig aber, wie soll ich sagen, auch ihr Herz geöffnet hat und erzählt auch ihre Geschichte. Sie hat nämlich einen Kinderwunsch, der sich bisher nicht erfüllt hat und sie erzählt natürlich, wie das für sie ist, als Zyklusexpertin damit zu strugglen. Und sie erzählt auch von ihrer traumatischen Eileiterschwangerschaft. Ja, und bevor wir starten in dieses Gespräch, möchte ich nochmal erzählen so ein bisschen was über meine Arbeit, über mein Mentoring, das ich anbiete, weil ich immer mal wieder Fragen bekomme, ob ich mal so Einzelsitzungen mache und manchmal mache ich das, also es kommt wirklich sehr auf das Thema an, aber ich muss gestehen, ich bin ja jetzt im 7. Jahr meiner Kinderwunsch-Coaching-Tätigkeit und ich stelle halt immer wieder fest, dass wenn ich Menschen über einen längeren Zeitraum intensiv begleite, dass das einfach so viel nachhaltiger ist, dass es eine Prozessbegleitung ist und nicht immer mal wieder eine Sitzung. Ja, das hilft unter Umständen, aber besser, nachhaltiger, wie gesagt, ist es, wenn ich länger an deiner Seite bin. Weil das bedeutet, das sind ja nicht nur die Sitzungen, sondern wir sind ja auch zwischen den Sitzungen miteinander verbunden. Du hast Zugriff auf einige von meinen Online-Kursen. Du bekommst Meditationen und Hypnosen von mir. Also es ist halt mehr als mal eine Sitzung zu nehmen. Und das wollte ich auf jeden Fall nochmal erzählen, weil ich dementsprechend auch schon mal Mails bekomme und einfach für dich zum Verständnis, wie sich natürlich auch meine Preisgestaltung dann da einfügt aus diesem Denken heraus. Das ist mir nochmal wichtig, dass ich das betone, dass du das verstehst. Das ist mehr als mal eben so eine Coaching-Sitzung, sondern das geht darum, einen sicheren Raum zu schaffen. Es geht darum, an deiner Seite zu sein, weil letztendlich das Wichtigste ist, dass du so eine innere Sicherheit zurückbekommst, ne? Und mit dieser inneren Sicherheit bekommst du automatisch auch wieder mehr Vertrauen, falls du es zwischenzeitlich verloren hattest. Du bekommst durch diese Sicherheit natürlich auch viel mehr Klarheit. Du bekommst das Gefühl von getragen sein. Ich bin nicht alleine mit dem, was gerade in meinem Leben passiert, mit diesem Ausnahmezustand. Und ich habe immer noch meine Aktion laufen. Ich habe ja normalerweise immer 3 und 6 Monate Mentoring und im Moment biete ich auch 1 Monats super intensiv Mentoring an. Und wenn dich das interessiert, dann findest du auf jeden Fall alle Infos in den Shownotes. So, aber jetzt geht's rüber zu dem sehr schönen Gespräch, das ich mit der Rena hatte. Vielen Dank, Rena, dass du dich gemeldet hast bei mir und dass wir dieses schöne Gespräch hatten. Viel Spaß. Ich habe mal wieder eine tolle Gästin heute hier, mit der ich ein paar spannende Themen besprechen werde. Liebe Rena, herzlich willkommen.
Hallo Katharina, freue mich, dass ich da bin.
Ja, dann stell dich doch gerne vor. Du hast ja einige coole Sachen im Petto, was du so machst.
Ja, ich bin Rena, ich bin 35 und bin auf der einen Seite Journalistin und Autorin, habe ein erzählendes Sachbuch über den Zyklus und weibliche Sexualität geschrieben. Und zum anderen habe ich mich dann auch weitergebildet als Paar- und Sexualberaterin und als Zyklusberaterin mit Fokus auf NFP. Das ist eine Methode der Zyklusbeobachtung für Verhütung, Kinderwunsch oder einfach Körper kennenlernen.
Super spannend. Also da habe ich auf jeden Fall eine ganze Reihe von Nachfragen. Aber wenn du magst, würde ich erstmal gerne in deine persönliche Geschichte tauchen. Was war denn mit deinen 20ern? War da klar, dass du auf jeden Fall eine Familie mit Kindern haben möchtest?
Ja, schon. Also für mich war das irgendwie immer klar. Ich war echt auch so ein Mädchen, was sehr gern mit Babypuppen gespielt hat. Und irgendwie, ich habe schon mit 8 oder so, glaube ich, in der Grundschule, habe ich mal zu der Mama von einer Freundin gemeint, ich will auch mal Kinder. Und ich will, und dann meinte sie, naja, das ist dann schon ein bisschen stressiger, als du jetzt denkst und so. Aber es gibt wirklich so ganz, also ich bin in einer Patchwork-Familie aufgewachsen. Manche Geschwister haben einen relativ großen Altersabstand und gerade bei meinen beiden jüngsten Geschwistern, die sind 9 und 11 Jahre jünger als ich, da habe ich mich dann auch ein bisschen mit drum gekümmert und so. Ja, und ja, also 20er, sogar schon vorher und auch in den 20ern war das für mich eigentlich ganz klar, dass ich eine Familie mit eigenen Kindern gerne möchte. Und ich hätte, glaube ich, ich wäre auch, glaube ich, keine dauerhafte Partnerschaft eingegangen mit jemandem, der sagt, nee, das ist eigentlich nicht mein Ziel. Ja.
Ja, okay. Und wann hast du begonnen, dich mit deinem Zyklus dann auch zu beschäftigen? Also war das auch schon in deinen 20ern oder kam das erst später?
Ja, ich habe auch mit Anfang 20 habe ich dieses Zyklusbeobachtungsthema begonnen. Ein bisschen klassisch war es, ich hatte verschiedene Pillen ausprobiert zur Verhütung und irgendwie war immer was, es hat sich nie so toll angefühlt. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht gibt es ja noch was außer Pille und Kondom. Und meine Cousine hatte dann von NFP erzählt und meinte, ja, das heißt natürliche Familienplanung. Dachte ich, okay, das klingt jetzt irgendwie sehr altbacken. Und ja, wie gesagt, habt ihr schon gesagt, ich wollte immer Kinder, aber ja, also so jetzt eine Familie planen wollte ich damals natürlich noch nicht und meine Cousine auch nicht. Und die hat mir dann aber erklärt, dass das eben eine wissenschaftlich erforschte Methode ist, mit der man jeden Zyklus aufs Neue betrachtet und immer beobachtet anhand von Körperzeichen, wann man fruchtbar ist, potenziell fruchtbar und wann dann der Eisprung auch vorbei ist und man in die unfruchtbare Phase übergeht. Und ich glaube, ich fand immer so Körperthemen, alles rund um Körper und Sexualität sehr spannend. Und dann dachte ich mir, okay, dann probiere ich das mal aus.
Toll. Und hat das sofort gut funktioniert für dich? Also ich stelle mir halt vor, ich finde es total super, ne? By the way, ich finde, ich habe persönlich habe viel zu lange die Antibabypille genommen. Ich glaube nicht, dass es für meinen Körper so richtig gut war. Ja. Aber wenn ich mich so zurückversetze in meine 20er, wo ich auch noch nicht so achtsam und bewusst war mit mir, ob ich da so eine Methode gewählt hätte oder ob es mir Angst gemacht hätte im Sinne von, oh Gott, wenn ich irgendwelche Zeichen falsch deute, dann werde ich vielleicht doch schwanger, obwohl ich von dem Mann kein Kind haben möchte. Wie war das bei dir? Bist du da sofort offen mit rangegangen?
Also ich habe so einen ersten Versuch dann gestartet und habe echt noch so damals, es war so 2011, halt so irgendwie diese Zyklusblätter in der Universitätsbib dann ausgedruckt und da angefangen. Und mein damaliger Partner war irgendwie erst so skeptisch, aber hat sich's dann auch mal so ein bisschen angeschaut und dachte, ach, ist vielleicht doch ganz cool. Und der erste Zyklus verlief dann auch total mustergültig und ich konnte das dann irgendwie kaum fassen, dass halt das, was da auch in der Methode beschrieben ist, also dass es eine, also die erste, in der ersten Zyklusphase bis rund um den Eisprung ist die Temperatur in einem eher tieferen Niveau und rund um den Eisprung bewegt sie sich dann in eine höhere Lage und bleibt dann für den Rest des Zyklus in dieser sogenannten Hochlage. Und dass das wirklich passiert und auch bei mir und dass eben auch der Zervixschleim, wo ich dachte, naja, irgend so einen Ausfluss habe ich, aber es sieht eh jeden Tag anders aus, dass der auch wirklich doch das nach so einem zyklischen Muster macht, das fand ich dann sehr faszinierend. Und der Zyklus war auch auswertbar und ich habe dann auch eben direkt gesehen, okay, es ist eben nicht so Eisprung unbedingt Zyklustag 14, sondern kann immer mal ein bisschen früher oder später sein und das deckt die Methode aber ab, weil man halt nie prognostiziert, okay, das wird dann und dann passieren, sondern man wartet immer ab und bestätigt quasi erst im Nachhinein, wenn es vorbei ist.
Ah,
Auch
ja.
wenn es bei einer Krankheit vielleicht du mal an Zyklustag 40 deinen Eisprung hättest oder so oder
Ja.
monatelang keine Periode hättest. Genau, und das hat, also der erste Zyklus hat irgendwie mustergültig funktioniert. Im zweiten hat dann die Temperatur recht rumgezackt und ich weiß dann auch nicht, war es das Thermometer, war bei mir irgendwie. Ja, also ich bin nicht direkt dann voll dauerhaft dran geblieben, haben dann, glaube ich, ja, doch wieder einfach Kondome so als einfachstes benutzt, ist ja auch gut für sexuelle Gesundheit und insgesamt.
Ja.
Und ein paar Jahre später, so mit 26, 27, kam dann eine sehr ernste Beziehung und irgendwie nochmal so dieser Impuls. Und dieser Partner, der auch mein jetziger Mann ist, war irgendwie auch noch zugewandter und mehr dabei bei der Methode. Und dann hat seitdem zieht sich das eigentlich durch mit minimalen Unterbrechungen. Ja.
Sehr beeindruckend. Aber das erinnert mich so ein bisschen auch daran, als ich schwanger werden wollte, habe ich auch meine Temperatur gemessen. Und es funktioniert ja tatsächlich, ne, zu sehen, wann der Eisprung ist. Und das fand ich, muss ich gestehen, damals auch unglaublich faszinierend. Ne,
Ja,
mit was
man,
für einer
ja.
einfachen Methode eigentlich, ne?
Finde ich auch, ja. Man kann sich das irgendwie nicht vorstellen. Oder man hat vielleicht mal gehört, ja, irgendeine Cousine dritten Grades, der Nachbarin hat das gemacht und ist schwanger geworden. Und ich frage dann manchmal nach, so, und war das dann Sensiplan oder wo hat die das denn gelernt? War das bei einer Beraterin? Und dann ist eigentlich die Antwort entweder immer, ja, nee, weiß ich, keine Ahnung, irgendwas hat die halt gemacht, so mit dem Kalender. Das kann halt alles sein, so, ne?
Ja.
Und manchmal kommt dann auch, ja, also was habe ich schon gehört? Ja, sie hatte so einen Mondkalender oder sie hat irgendwie so eine App mit Vorhersagen benutzt. Und wie gesagt, ich verurteile da niemanden, aber das ist halt nicht die Methode, die erforscht ist, sondern das
Ja.
sind halt andere Versuche, die aber halt unzuverlässiger sind. Genau.
Ah, ja. Und du hast gerade schon erwähnt, Sensiplan. Was stelle ich mir darunter vor? Also was ist das?
Das ist einfach ein Trademark-geschützter Name von dieser Methode, wo man also NFP sagt man in Deutschland, im deutschsprachigen Raum ist das fast so ein bisschen das Synonym, aber international oder auch so, also es ist halt kein geschützter Begriff und NFP kann ja erstmal alles sein, wo man irgendwie den Körper beobachtet, so. Vielleicht nur Temperatur oder nur den Zervixschleim oder vielleicht sogar nur die Tage zählen oder so und dann gibt es eben ein Ärzteteam, die dann so in den 80er Jahren oder so, glaube ich, gesagt haben, okay, wir möchten das genauer erforschen und haben gesagt, wir machen eine symptothermale Methode, also Symptom, Zervixschleim oder Veränderungen des Gebärmutterhalses tasten und thermal von Temperatur, ne?
Ja.
Genau. Und quasi, dass wenn man beides kombiniert, dann hat man ja eine doppelte Kontrolle. Selbst wenn man mal so den Klassiker hätte, oh, die Temperatur steigt, aber eigentlich war es nicht der Eisprung, sondern war es ein kleiner Infekt oder so.
Ja.
Das ist ja das, wo dann vielleicht eine ungewollte Schwangerschaft entstehen kann, wenn man so einen Störfaktor übersieht. Und die Methode deckt das zum einen ab, dass man auf sowas halt auch achtet. Und zum anderen hat man eben noch ein Körperzeichen als doppelte Kontrolle.
Ah,
Genau. Und das
okay.
alles in ein langzeiterforschtes System gegossen. Da gibt es eine Studie dazu. Und da haben die dann irgendwann gemeint, okay, wir machen jetzt einen eigenen Markennamen. Dann ist einfach
Okay.
genau dieses Regelwerk geschützt. Wir können BeraterInnen dazu ausbilden, die dann auch nur für diese Methode genau zertifiziert sind und damit halt so eine Qualitätskontrolle da
Ja,
ist.
okay,
Genau.
super. Danke dir
Ja.
fürs Erzählen.
Gerne.
Ja, spannend. Ich finde es total super, weil dafür braucht man ja auch eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Achtsamkeit, eine gewisse Bewusstheit, was geht in meinem Körper vor, wie verändert er sich im Zyklus, ne? Und das
Genau.
mag ich sehr daran
Ja.
tatsächlich,
Ja.
ne? Weil das ist nicht, also weil ich finde, die Antibabypille ist die schnelle Lösung. Ne? Ja, okay. Ich nehme eine Pille jeden Tag und dann wird das schon. Ne? Und das andere finde ich irgendwie, das bringt einem irgendwie näher zu sich selbst, würde ich jetzt irgendwie sagen.
Also ich empfinde es auch so und ich höre es auch oft von Klientinnen. Also dazu vielleicht noch kurz, wir sprechen hier am 1. Dezember gerade. Ich bin gerade in den Endzügen von dieser Ausbildung. Ich betreue gerade meine ersten Testklientinnen sozusagen im Rahmen eines Praktikums und Anfang nächsten Jahres 2026 folgt dann eine Abschlussprüfung. Also schriftlich hatte ich schon jetzt die Klientinnen und dann die mündliche Abschlussprüfung. Und ich sehe diesen Effekt immer, den du sagst jetzt, ne, so dass dann irgendwie dieses Erstaunen und auch so ein Zugewandtheit und Wohlwollen gegenüber dem Körper entsteht und nicht mehr, oh, es ist irgendwie alles komisch oder ich fühle mich da so ohne Kontrolle oder so ausgeliefert, dass switcht dann zu so einer Bewunderung fast für den eigenen Körper. Das finde ich sehr schön zu sehen. Und natürlich muss da nicht jeder Lust und Energie dafür haben. Aber was ich manchmal schade finde, also was ich auch leider öfter von GynäkologInnen gehört habe, ist dann so, ach, das ist doch viel zu stressig für sie und das müssen sie alles gar nicht machen. Und klar, wenn das eine Person stresst, dann natürlich kann man es sehr gerne bleiben lassen. Aber dass das kein Stress sein muss, sondern eben, wie du sagst, ne, so eine, man kommt sich irgendwie näher. Das ist ja auch sehr empowernd und bestärkend,
Ja,
finde ich zumindest.
ja, total. Und ich weiß nicht, inwiefern auch die mentale Situation da mit reinfließt oder in deine Beratung zumindest mit einfließt, weil ich finde diese Zyklusachtsamkeit nicht nur was das angeht, also was Verhütung angeht, sondern auch zu gucken, okay, wo stehe ich gerade in meinem Zyklus? Ne? Also ich merke das immer sofort. Also ich merke, da kommt so eine Wut hoch und ich denke so, hä, jetzt bin ich jetzt wütend. Und dann gucke ich nach und denke, ah, alles klar, ich habe PMS. Es startet jetzt, sozusagen. Ne? Und das hilft mir aber total, auch da meine Gefühle besser zu verstehen und auch besser handeln zu können. Ne? Oder auch, ich bin manchmal wahnsinnig erschöpft, wenn kurz vor meiner Periode. Ne? Und dass ich dann einfach auch besser akzeptieren kann, nee, jetzt nicht meine To-Do-Liste mit 10 Punkten abzufrühstücken, sondern zu sagen, okay, heute schaffe ich vielleicht 2, wenn ich Glück habe. Und das ist okay. Ich bin gerade in der Phase, wo es halt ein bisschen schwieriger ist, sage ich jetzt mal. Ist das auch, sind das auch Aspekte, die du mit reinnimmst in deine Beratung?
Genau, also bei Sensiplan, so in diesem Trademark-Konzept geht es wirklich erstmal um die Methode, um die Körperzeichen, aber ich habe ja auch Weiterbildungen gemacht als Paar- und Sexualberaterin bei der Praxis Sexualität in Duisburg und als Achtsamkeitstrainerin auch eine Weiterbildung und da fließt das schon ein, beziehungsweise, also, ne, ich gliedere meine Beratung in, sage ich mal, alles rund um Beziehungen, Sexualität, Kinderwunsch, was auch immer aufkommt. Und Sensiplan wäre halt, wenn jemand wirklich dieses ganz Spezifische lernen möchte. Aber in der Mehrheit der Fälle, ne, sind es oft mehrere Baustellen oder Anliegen und da fließt es auf jeden Fall dann ein. Also diese Zyklusachtsamkeit auch auf einer mentalen Ebene und auch, ja, also in sehr vielen Frauen oder Menschen mit Zyklus steckt irgendwie auch so oft dann sehr, sehr viel Selbstkritik, so eine sehr große Härte gegen sich selbst und gegen euch. Irgendwie, ja, gegen alles, was der Körper oder die Psyche da so macht. Und ich versuche da oft dann manchmal, also wenn das das Anliegen ist, ein bisschen auf dem Weg zu mehr Selbstakzeptanz zu helfen. Genau,
Super
ja.
schön, finde ich total toll. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf deine persönliche Geschichte. Du hast gesagt, was war das, glaube ich, mit 27 hast du deinen jetzigen Mann kennengelernt oder hattest du eine ernsthafte Beziehung. Wann kam das Thema Kinder bei dir, bei euch auf?
Wir haben uns mit 26 kennengelernt und mein Mann ist aus Kolumbien und wir haben uns auch kennengelernt, als ich in Kolumbien gereist bin nach meinem Masterabschluss. Und deswegen hat sich das alles so sehr, sehr schnell eigentlich, sind wir da sehr schnell in Kontakt oder in die Kommunikation auch gegangen, weil ich irgendwie mir dachte, naja, wenn wir das wirklich versuchen, auch mit Fernbeziehung und so, dann soll das ja ernst für beide Seiten sein. Und dann war mir eben auch, weil ich so irgendwie überzeugt war, auch mit der Idee mit Kindern, habe ich ihn dann, glaube ich, wirklich so nach 2 Monaten oder so gefragt, ob er sich das eigentlich auch so vorstellt. Und meinte dann damals, dass er vorher eigentlich einfach noch nicht so viel drüber nachgedacht hatte und da jetzt, ja, in keine Richtung besonders stark ja oder nein war. Aber dass er sich's mit mir gut vorstellen kann und irgendwie, also wir waren wirklich von Anfang an sehr nah und seitdem, ja, haben wir das auch beide so eigentlich dann so gesehen.
Okay. Und ich darf sagen, weil du es mir erzählt hast, ihr probiert es gerade schwanger zu werden. Also wie lange probiert ihr es schon?
Ah, schwer zu sagen. Also es hat sich dann so das erste Mal wirklich probiert, also einfach die Verhütung dann weggelassen. Plus mit der Sensiplan-Optimierung, da sage ich noch einen kleinen Schlenker. Wir haben jetzt gerade über den Verhütungsaspekt davon gesprochen. Aber das eigentlich Schöne an der Methode ist ja, dass man in dem Moment, in dem man sagt, man möchte jetzt schwanger werden, kann man die Methode einfach umgekehrt benutzen, in Anführungszeichen, und auf die besonders fruchtbaren Tage schauen. Und da hat man dann eben auch den Zervixschleim, den ich jetzt öfter schon erwähnt habe, ne? Also so eine Art, umgangssprachlich sagt man Ausfluss, aber es ist wirklich so ein Sekret, was sich je nach Zyklusphase verändert und dann die Vagina hinunterfließt und eben am Vaginaleingang beobachtbar ist. Und das ist so ein Live-Indikator für die sehr fruchtbare Phase, genau. Und ja, also ich dachte dann irgendwie, Mensch, in dem Moment, also das war das Ende 2023, das erste Mal so Herbst 2023, haben wir dann gesagt, okay, jetzt versuchen wir es. und haben es dann schon auch ein bisschen auf die Tage optimiert, wobei jetzt auch im ersten Zyklus war dann, glaube ich, auch viel los und da hatten wir jetzt dann auch nicht irgendwie tausendmal Sex, sondern halt, ne, wenn es gepasst hat.
Ja.
Und genau, und es gab dann immer wieder zeitliche Unterbrechungen auch mal aus verschiedenen gesundheitlichen Gründen, aber insgesamt nähern wir uns jetzt so den 1,5 bis 2 Jahren mit Versuchen, also mit Versuchen, wo es auch hätte klappen können von den Voraussetzungen her. Ja.
Okay. Und war das für dich oder ist das für dich überraschend? Also ich meine, du weißt ja unfassbar viel über den weiblichen Zyklus und über die ganzen Zusammenhänge. Hattest du erwartet, dass du schnell schwanger wirst?
Ja, ich hatte das total gedacht, weil ich auch oft von anderen Beraterinnen manchmal so gelesen habe, was ich inzwischen auch kritischer sehe, die dann sagen, ich habe 10 Jahre lang erfolgreich damit verhütet und als ich Kinderwunsch hatte, bin ich im ersten Übungszyklus schwanger geworden. Und ich glaube, das sagen die halt oft mit einer Freude, um auch zu zeigen, hey, die Methode ist kein Schrott. Man kann damit sicher verhüten, aber man kann halt auch dann schwanger werden. Aber die Wahrheit ist ja, die Verhütung kann man tatsächlich also sehr gut kontrollieren mit dieser Methode. Hundertprozentige Sicherheit gibt es bei keiner Methode, aber die Sicherheit ist ungefähr vergleichbar mit der Pillenanwendung, also schon sehr hoch. Das kann man relativ gut kontrollieren, aber das Schwangerwerden kann man halt nicht kontrollieren. So. Und es gibt Studien, die belegen, dass die Wahrscheinlichkeit mit der Methode ein bisschen höher ist, ne, weil man acht, ne, also aus den genannten Gründen. Aber natürlich ist es keine Garantie. Und ich dachte aber, Mensch, also ich habe ja auch gesehen, ich habe Eisprünge. Ich habe gesehen, meine Lutealphase, also die Phase, die zweite Zyklusphase sozusagen zwischen Eisprung und nächster Periode, die ist bei mir manchmal ein bisschen kurz. Das ist nicht ideal für eine Einnistung, weil die Einnistung braucht ja ein bisschen Zeit. Und da wusste ich schon, da bin ich ein bisschen am kurzen Ende. Das könnte vielleicht mal ein Problem sein. Da kann man aber einiges machen. Ich habe dann auch die Schilddrüse immer wieder prüfen lassen und so. Genau, und deswegen, also ich war eigentlich im allerersten Zyklus, dass es nicht geklappt hat, da schon gleich so, komisch. Und als es dann so ein paar Zyklen, als ich glaube nach 4 Zyklen, wo nichts geklappt hat, dachte ich schon, alles ist vorbei quasi, obwohl ja 4 Zyklen jetzt wirklich noch nicht besonders viel sind. Ja.
Ja, glaube ich dir. Und erzähl, du sagst, alles ist vorbei. Was ging in dir vor? War das schon in Richtung Verzweiflung oder was war da los?
Ja, es war ganz komisch, weil es war so ein Gefühl des Kontrollverlusts
Ja.
einfach. Also es war tatsächlich so, dass mein Kinderwunsch interessanterweise gar nicht mehr so stark in dem Moment war, wie als wir es tatsächlich probiert haben. Ich weiß nicht, ob das einfach eine Lebensphase war oder so dieses, oh, jetzt könnte es ja wirklich sein. Vorher kann man sich ja viel wünschen, aber solange man sagt, jetzt ist eh noch nicht der Moment, kann man sich das alles ganz schön ausmalen, weil es ist ja noch nicht real so.
Ja.
Also es war so auch Angst vor der eigenen Courage ein bisschen vielleicht. Und wir haben uns halt über die Jahre auch so sehr schön in unserem Leben eingerichtet, genau. Und eigentlich, es war gar nicht so ein Gefühl von, mein Lebenstraum ist dann voll kaputt, sondern eher so eine Machtlosigkeit. So irgendwie, es passiert jetzt nicht das, was ich mir gedacht habe. Das war eher dieser Kontrollverlust, der sich einfach ganz seltsam für mich angefühlt hat.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Das heißt, du sagst ungefähr ein Jahr, anderthalb probiert ihr es jetzt. Habt ihr zwischendurch auch euch nochmal medizinisch untersuchen lassen? Oder wie bist du dann sozusagen da dran gegangen mit deinem professionellen Wissen im Hintergrund?
Also ich war ja mal schwanger, aber ich hatte eine Eileiterschwangerschaft, genau.
Es tut
Und
mir
das
leid.
war auch sehr, danke. Ja, das war schon traumatisch, würde ich inzwischen sagen.
Ja, glaube ich.
Das war so die Zäsur. Also nach diesen 4 Zyklen, was ich dir erzählt habe, habe ich dann schon, haben wir uns beide mal beraten lassen. Genau, und bei mir wurde auch, weil ich dieses Schilddrüsenthema, also die war dann gut eingestellt, aber genau, ich hatte so dieses Thema ein bisschen mit einem möglichen Progesteronmangel, was ich gesagt habe, mit der etwas kurzen zweiten Zyklusphase und so weiter. Genau, es wurde dann Hormonstatus gemacht. Der wurde bei mir schon über die Jahre hinweg öfter mal gemacht und das war dann auch oft so, ja, ist eigentlich okay. Und genau, bei meinem Mann hieß es dann, okay, also er könnte ein Spermiogramm machen, aber ein paar Zyklen mehr versuchen wir vielleicht noch. Und dann kam, glaube ich, so ungefähr im 7. Übungszyklus, also ziemlich genau nach einem halben Jahr, gab es die Eileiterschwangerschaft.
Ach
Genau.
Mensch. Und du sagst traumatisch, magst du davon erzählen, was da passiert ist?
Ja, tatsächlich, das war ein ganz komischer Zyklus. Wie gesagt, ich habe jetzt, ne, schon lang und breit erzählt, ich beobachte meinen Zyklus meistens, aber es gibt immer auch mal einzelne Zyklen, wo irgendwie so viel Stress oder sonst was ist, dass ich dann doch nicht so konsequent die Temperatur messe und den Zervixschleim aufzeichne. Und in dem Zyklus, da hatte ich am Anfang des Zyklus einen leichten Unfall. Dann ging es mir da irgendwie gesundheitlich nicht gut und dann habe ich auch quasi genau diesen Zyklus eben nicht so genau beobachtet und hatte dann immer so komische Zwischenblutungen auch und so. Ja, und irgendwann habe ich dann schon mir gedacht, also irgendwann habe ich dann angefangen, die Temperatur zu messen und da war sie schon so in meinem Hochlagenniveau sozusagen, also in diesem zweiten Zyklusphasenniveau und blieb da irgendwie auch. Und das ist halt ein Indikator nach einer Zeit, ja, okay, eigentlich ist man wahrscheinlich schwanger. So.
Ja.
Und dann weiß ich noch, da haben wir ein Campingwochenende geplant gehabt und ich dachte mir, Mensch, ich müsste doch noch einen Test zu Hause rumliegen haben. Dann mache ich den jetzt mal. Aber irgendwie habe ich es auch so ein bisschen verdrängt. Vielleicht, ich weiß nicht wieso. Und ich habe dann aber schon einen Test gesucht, aber ich habe dann keinen gefunden. Ich hatte ja halt doch keinen mehr zu Hause und dachte ich mir, gut, entweder bekomme ich die Periode jetzt an diesem Campingwochenende oder ich mache halt, kaufe mir halt am Montag einen neuen. So, genau. Und ich war auch der Meinung, wenn ich jemals schwanger werde, werde ich sofort merken, quasi so in dem Moment der Einnistung, obwohl ich weiß, dass das wissenschaftlich gesehen Quatsch ist, aber irgendwie dachte ich mir mit meinem Körpergefühl, das würde ich doch gleich
Ja,
merken.
ja.
Und ich habe an diesem Wochenende zu meinem Mann gesagt, ja, irgendwie, ich fühle mich einfach so ein bisschen out of meinem Zyklus. Also ich könnte jetzt nicht sagen, in welcher Zyklusphase ich bin. So, also ich fühle mich nicht so in dieser prämenstruellen Phase, aber ich fühle mich auch nicht in der Eisprungphase. Ich fühle mich einfach so ein bisschen neutral, so. Ja, genau. Ich hatte aber keine anderen Symptome, sondern es war so ein bisschen so, ja, ruhig einfach. Naja, und dann sind wir zurückgekommen von dem Camping und im Zug habe ich gesagt, boah, ich habe irgendwie so komische Bauchschmerzen. Und mein Mann meinte dann, ja, ich auch. Und dann ich so, ja, wir haben irgendwie jetzt auch irgendwie nur so ständig so Fischsemmeln und so gegessen an diesem Campingplatz und irgendwie so viel Weißbrot und Kohlenhydrate und es war wahrscheinlich irgendwie nicht so gut. Ja. Und der Schmerz war auch noch nicht so schlimm, ne? Und da wir das ja beide hatten, war das dann so, okay. Dann kamen wir heim, zum Glück sind wir nach Hause gefahren an dem Tag. Und dann um 10 Uhr abends hat es einen Schlag irgendwie in meinem Bauch getan und der Schmerz ist von 2 auf 100 gegangen, quasi. Und ich habe dann auch nach ihm gerufen und meinte irgendwie, ich habe fürchterliche Schmerzen, ich weiß nicht, was das ist. Und trotzdem, ich wusste aber nicht, was los ist. Dann ich mich hingelegt, hat er mir einen Tee gebracht. Dann irgendwie, irgendwann habe ich versucht, mich zu übergeben, aber eigentlich war mir gar nicht schlecht, sondern es war so, ich dachte mir, irgendwas, Durchfall oder kotzen müsste man jetzt mal salopp gesagt, weil sowas passiert ja sonst, wenn ich schlimme Schmerzen im Bauch habe. Hat aber eigentlich nicht gepasst so und ging dann auch gar nicht. Dann habe ich einen ärztlichen Bereitschaftsdienst angerufen und ich glaube, das war so der einzige Fehler in der medizinischen Kette an dem Abend. Der hat mich dann gefragt, ja, sind die Schmerzen plötzlich gekommen? Und dann habe ich gemeint, naja, ich hatte schon den ganzen Tag Bauchschmerzen, aber sie sind halt plötzlich schlimmer geworden. Und der Mensch in der Leitlinie hat dann aber in der Leitung meinte dann, ja gut, kam nicht plötzlich, dann kein Krankenwagen so ungefähr. Dann schicken wir irgendwann mal einen Arzt. Und dann haben wir noch mal so, lagen wir rum und es wurde wirklich immer schlimmer. Ich glaube, dass vielleicht noch mal so 1, 1,5 Stunden sind vergangen. Und dann kam einfach so ein Impuls, ruf einen Notarzt, ruf sofort, ruf die 112. Irgendwas ist ganz schlimm. Genau. Und das hat er dann gemacht und kurz danach war ich schon ohnmächtig.
Ach
Ja.
Gott, da habe ich richtig jetzt
Ja,
Gänsehaut, ehrlich gesagt, wenn du das so erzählst.
das
Oh.
war ja auch schlimm und ein Krimi
Ja.
irgendwie. Ja,
Wow.
und irgendwie,
Haben die das denn
ja.
sofort gerafft, dass es das
Ja.
ist? Ah, Gott sei Dank.
Ja, nicht, dass es das ist, aber sie haben mich gefragt, besteht die Möglichkeit auf eine Schwangerschaft? Meinte ich ja. Und dann meinten sie auf jeden Fall Krankenhaus mit Gyn anfahren. Also sie müssen mich in ein Krankenhaus mit gynäkologischer Abteilung bringen. Sie haben mich dann so ein bisschen, ich weiß nicht, haben sie mir irgendeine Infusion gelegt? Ich weiß es nicht, mein Blutdruck war dann ganz schlecht auch und so. Und ich war dann schon wieder wach, aber genau, und dann habe ich mich in deren Hände
Ja.
begeben. Und ich habe aber trotzdem das noch nicht so richtig kapiert. Also ja, ich habe es eigentlich nicht kapiert, was los ist. Blinddarm war dann, glaube ich, klar, dass wohl eher nicht ist, weil dazu war es die falsche Seite. Aber ja, ich habe es nicht gecheckt, was das sein soll. Ja,
Und
obwohl ich schon davon gehört habe von dem Thema, aber
ja,
daran denkt man nicht.
natürlich.
Also ich hatte so
Nee.
dieses Fehlgeburt, dass man halt aus dem Uterus sozusagen, ne,
Ja.
die Schwangerschaft verliert. Aber das andere, obwohl ich auch Freundinnen habe, die betroffen waren, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja.
Wow, und dann bist du operiert worden, nehme ich mal stark an. Und wie hast du das alles verkraftet? Also wie lange hat dein Zyklus auch gebraucht, um wieder, ja, um wieder normal zu funktionieren? Und wie ging es dir mental damit natürlich?
Also mein Eileiter war ja gerissen. Also ich hatte schon innere
Das waren die
Blutungen.
Schmerzen.
Ja, also das muss der Moment gewesen sein, wo er
Ja.
geplatzt ist quasi.
Wow.
Und auch im Krankenhaus, die Gyn meinte dann so, ihr Zustand gefällt mir überhaupt nicht und das ist so viel Flüssigkeit im Bauchraum und so. Aber ich dachte mir, ja, Flüssigkeit, was für Flüssigkeit? Das war halt ein massiver Blutverlust. Aber man versteht das ja nicht in dem Moment. Das ist wahrscheinlich auch Selbstschutz so. Ja, und dann kam ich in den Not-OP, genau. Und da habe ich mich
Wow.
einfach dann dem Ganzen hingegeben. Also ich hab wirklich eigentlich, das hat mir gut getan, so loszulassen. Ich dachte mir, ich bin jetzt im medizinischen System, die tun jetzt das Beste, was sie können und ich habe eh nichts mehr in der Hand. Und mein Mann war auch eine gute Stütze für mich.
Toll,
Genau.
großartig.
Ja.
Und das heißt, der Eileiter hört sich danach an, der musste dann wahrscheinlich entfernt werden,
Nee,
ne?
der ist erhalten worden,
Echt? Oh, wie
tatsächlich.
toll.
Ja.
Schön.
Ja, ich weiß nicht, ob es toll ist. Also in dem Moment wollte ich es natürlich und es ist auch
Ja.
einfach, glaube ich, die Standardprozedur, beziehungsweise sie haben gesagt, sie schauen sich's an und entweder es ist medizinisch sinnvoll oder auch nicht. Und danach werden sie es entscheiden und sie haben dann entschieden, den zu erhalten. Es steht im OP-Bericht, dass der andere auch unauffällig aussah. Aber ja, manchmal weiß ich auch nicht. Ich denke, ich kann natürlich auch sein, dass der jetzt ein bisschen komisch ist und da wieder was. Also man weiß einfach nicht. Aber so wurde das gemacht. Ja.
Okay, wie ging es dir dann hinterher, als du es
Ja.
realisiert hattest?
Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Also ich war erstmal froh, dass ich jetzt irgendwie wieder, also dass ich überlebt habe. So, es war jetzt noch nicht
Ja,
so, ne? Aber es war ja
ja.
schon, also vor 100 Jahren wäre man einfach gestorben, wenn es noch keine OP dafür gab. So, das muss man auch
Absolut.
sagen.
Ja, Wahnsinn.
Also ich glaube, es war eine Dankbarkeit da, dass es insgesamt gut geklappt hat im medizinischen System. Ich bin so froh, da auch, dass wir einen Krankenwagen geholt haben, weil ich glaube, dann wirst du halt ernst genommen, wenn du als Notfall schon eingeliefert wirst auch, ne? Und es war aber auch keine rationale Entscheidung mehr. Das war, ich weiß, ich musste den Krankenwagen haben. Naja, und dann kam halt oft so, ich komme auch gleich zurück auf, was du gefragt hast, ne, wie lange der Zyklus gebraucht hat. Also es kam dann gleich immer so das Feedback auch von den Ärzten, ja, was schauen Sie, jetzt wissen Sie, Sie können schwanger werden. Und ich dachte mir so, ja, stimmt, weil vorher dachte ich, vielleicht passiert das ja nie. Aber es war so irreal, ich wusste ja noch gar nichts von der Schwangerschaft. Und dann hieß es, ihr Beta-HCG ist bei 4.400 und sie müssen jetzt operiert werden. Und wir konnten uns ja nicht freuen, natürlich. Und also ich glaube, wir haben es einfach beide nicht so richtig verstanden, was da passiert ist,
Ja, glaube
einige
ich
Zeit
dir.
lang.
Ja.
Ja.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich verstehe auch und sehe das auch ganz klar, dass das durchaus ein traumatisches Erlebnis war, ne? Das kann ich total gut nachvollziehen. Was ist da mit deinem Zyklus passiert dann letztendlich? Also wie schnell,
Ja.
das finde ich ja auch immer faszinierend. Oftmals geht es sehr, sehr schnell, ne? Wie war das bei dir?
Es war sehr schnell. Ich war 9 Tage nach der Notoperation bei der gynäkologischen Nachkontrolle und da war der Follikel der nächste schon, also sehr weit. Also da war auch die Gynäkologin selber erstaunt und auf der
Wahnsinn.
gleichen Seite auch. Also ja, also quasi komplett da, wo alles noch am Heilen war. Hat ja nicht direkt was damit zu tun, ne? Der Eierstock kann ja seine Arbeit weitermachen, aber trotzdem
Stimmt.
irgendwie beeindruckend.
Sehr.
Meinte sie ja, der wäre schon eigentlich recht weit und da kommt wieder die NFP im Spiel, das Sensiplan. Da habe ich tatsächlich auch dann Temperatur wieder gemessen und Cervixschleim beobachtet in dem Zyklus und ab Zyklustag 16 ist meine Temperatur in die Hochlage gewechselt. Man kann dadurch nicht ganz genau sagen, also der Eisprung kann 2 Tage vor der ersten höheren Temperatur sein oder einen Tag davor oder am gleichen Tag oder maximal einen Tag danach. Also es ist so ein Fenster von ein paar Tagen, das man eingrenzen kann. Aber ja, circa 2 Wochen nach der Not-OP hatte ich einen Eisprung wieder.
Verrückt.
Das ist schon verrückt. Und was auch sehr interessant war dann, aber dass dieser Zyklus nicht fruchtbar gewesen wäre im Sinne von, also der Eisprung hat stattgefunden, das kann ich sehen anhand der Methode, aber die Phase nach dem Eisprung bis zur nächsten Blutung war verkürzt, also war kürzer als sonst. Der Gelbkörper, die Phase nach dem Eisprung, die der Körper eigentlich braucht, um die Gebärmutterschleimhaut zu stabilisieren und für eine Einnistung, wenn ein Spermium da wäre und eine befruchtete Eizelle, was jetzt natürlich nicht war in dem Fall. Diese Zeit, die der Körper für die Einnistung bräuchte, da ist mein Zyklus zu schnell abgekratzt sozusagen.
Okay.
Was hormonell, aber durch diesen krassen Stress der OP auch total erklärbar und das war für mich total, also das hat mich jetzt nicht verunsichert. Das war eigentlich, da war ich dann eher wieder in meinem wissenschaftlichen Interesse drinnen.
Ah, spannend. Ja, kann ich verstehen. Und ist denn, du sprachst gerade von Verunsicherung, ist da eine Verunsicherung geblieben durch dieses Erlebnis?
Die ersten Monate sehr stark. Also uns wurde dann auch gesagt, ja, verhüten Sie mal so mindestens für 3 Zyklen, damit einfach nicht im Heilungsprozess sich die nächste Eizelle hängen bleibt sozusagen.
Ja.
Daran haben wir uns auch gehalten. Wir haben dann, glaube ich, noch einen vierten Zyklus, vielleicht sogar 5, ich weiß nicht, aber einige Monate wirklich Pause davon gemacht. Also erstmal mit Sexualität an sich, dann irgendwann mit Kondom wieder und
Ja.
genau. Und in der Zeit war noch eine ganz starke Angst, einfach dieses traumatische Erlebnis nochmal zu haben, so. Also ich
Natürlich.
dachte mir, das packe ich psychisch nicht, wenn das nochmal passiert. Irgendwann haben wir uns dann trotzdem wieder getraut und mit jedem Mal, wo es halt gar nichts passiert ist, war es so eine Mischung aus, vielleicht klappt es jetzt überhaupt nicht mehr, aber auch immer eine Erleichterung, weil ich natürlich dann jedes Mal wusste, okay, es ist jetzt aber auch keine Eileiterschwangerschaft eingetreten.
Ja, glaube ich
Ja,
dir. Ja,
genau.
dass also
Ja.
ambivalente Gefühle dann am Werk sind, ne?
Ja.
Ja. Was macht das mit dir als Zyklus-Coachin? Super tief drin im Thema, kennst deinen Körper sehr gut. Was macht es mit dir, bisher noch nicht schwanger geworden zu sein?
Ich glaube, gerade bin ich eher in so einer Akzeptanzphase und fühle mich eigentlich ganz gut. Also ich habe dann noch mal eine, Be ich war einmal bei so einer Beratung, dann um diese Eileiterschwangerschaft nochmal zu verarbeiten.
Gut.
Das war gut, wobei es gab so ein Fauxpas, die Beraterin hatte mich irgendwie verwechselt und hat mich dann begrüßt mit den Worten, ob ich mein Baby jetzt dann heute zu Hause gelassen habe. Das war natürlich total scheiße.
Ja.
Sie hat sich da auch sehr dafür entschuldigt und irgendwie konnte ich dann aber trotzdem die Beratung machen und irgendwie hat es dann trotzdem geholfen. Und genau, wir haben ein paar Beratungen, wo wir sowieso schon auch aus unterschiedlichen Gründen waren. Da haben wir es auch nochmal gemeinsam aufgearbeitet.
Super.
Und jetzt, ja, also jetzt ist es gerade eher an so einem Punkt, also ich glaube gerade eher so, ja, vermutlich wird es jetzt nicht einfach so spontan passieren. Glaube ich. Und mein Mann hat eher so den Glauben, das passiert irgendwann. Und er ist so total entspannt und sagt auch, gut, wenn du doch irgendwie wieder mehr, also wir können uns auf jeden Fall über nächste Schritte nochmal gemeinsam informieren. Aber also er ist so tiefenentspannt und bei mir ist es eher so was von, naja, also wenn wir das wirklich angehen wollen, glaube ich, dann brauchen wir vielleicht medizinische Unterstützung. Und dann ist die Frage, was wollen wir da oder wollen wir nicht?
Ja.
Aber das ist jetzt gerade kein schlimmes Gefühl für mich, sondern also gerade ist es eher eine Akzeptanz. Das wechselt auch mit der Zyklusphase, aber immer so ein bisschen, ja.
Glaube ich, kann ich so gut nachvollziehen. Okay, also das heißt, ihr seid aber jetzt auch in euren Gesprächen jetzt noch nicht so weit, dass ihr sagt, okay, keine Ahnung, Mitte 2026 gehen wir dann mal, was weiß ich, Schritt XY. Da seid ihr nicht, sondern eher, dass ihr versucht, ja, mit dem Flow zu gehen, so ein bisschen tatsächlich. Also höre ich das so ein bisschen heraus? Also ist das deine Strategie, mit dem Flow zu gehen? Und das beinhaltet natürlich auch die Akzeptanz.
Ich glaube, dass wir demnächst mal einen Termin im Voraus ausmachen werden, weil, wie du wahrscheinlich auch weißt, die Wartezeiten sind ja teilweise
Sehr
recht lang.
lang, ja.
Deswegen glaube ich, ist es wahrscheinlich eher so eine Sache, dass wir vielleicht dieses Jahr nochmal einen Termin vereinbaren, der dann sowieso irgendwann Frühling, Sommer
Ja.
nächsten Jahres stattfinden wird.
Ja,
Ich kenne auch über
stimmt.
meine Sensiplan-Ausbildung eine Ärztin, weil da auch immer eine Gynäkologin pro Kurs dabei ist, die da auch sehr ganzheitlichen Blick drauf hat, glaube ich. Also ganzheitlich nicht im Sinne von super alternativ, sondern wirklich von verschiedenen Blickwinkeln. Also komplementär, aber auch so ganz klassische Reproduktionsmedizin, und es hat eine Privatärztin, aber vielleicht lassen wir uns da mal einfach in Ruhe. Mit der hätte ich so ein eine Gesprächsbasis, einfach mal zu gucken. Vielleicht auch noch mal in einem anderen Kinderwunschzentrum, weil in dem vorigen, also wir waren, ne, wir haben uns untersuchen lassen, und was wir noch gemacht haben, war, also mein Mann hatte dann auch mal ein Spermiogramm, das war im Normalbereich. Und bei mir, ich wollte dann, das haben wir diesen Februar gemacht, also vor, ja, 9 oder 10 Monaten ungefähr, war eine Eileiterdurchgängigkeitsprüfung. Genau, weil ich quasi ausschließen wollte oder wissen wollte, sind die sowieso beide komplett dicht, dann wäre das, glaube ich, hart gewesen, aber das wäre eine Info gewesen, okay, da kommt wahrscheinlich nichts durch. Also wir haben, aber ich habe sie nicht mit Bauchspiegelung durchführen lassen, sondern mit so einem Kontrastmittel Ultraschall. Da wird so eine Flüssigkeit durchgespült durch die Eileiter und per Ultraschall geschaut, ob die durchfließt. Genau. Ja, das ist halt eine Prüfung, ob es überhaupt die Flüssigkeit durchkommt. Es ist keine endgültige Prüfung, was ist mit den Flimmerhärchen, wie gut ist der Transport. Aber man kann halt nicht alles wissen. Und jetzt nochmal operieren wollte ich nicht, weil die Bauchspiegelung war auch nicht so angenehm. Gut, ich hatte ja auch diese Notsituation.
Absolut.
Genau, aber also diesen Schritt gab es noch, und jetzt sind wir so vom Gesprächspunkt her, dass wir sagen, irgendwie vielleicht mal vom Voraus einen Termin ausmachen und uns in den Gesprächen nach und nach so annähern. Aber es gibt noch keine Deadline für eine IVF oder so. Genau.
Okay, danke fürs Teilen übrigens. Und du hast gesagt, irgendwie, habe ich das richtig verstanden, dass so ein Gefühl in dir ist, dass es ohne Unterstützung nicht klappen wird?
Ja, das ist eher mein Gefühl. Aber es ist, also ich weiß nicht, ob es ein Gefühl ist oder ist es auch einfach, ich bin schon manchmal eher so, dass ich von Schlimmsten ausgehe, damit ich nicht enttäuscht werde oder so. Ich war ja auch vor der Eileiterschwangerschaft, hatte ich dann schon die Meinung, ich werde überhaupt nicht schwanger, und das hat ja sich auch nicht bewahrheitet. Ich habe so ein bisschen die Sorge, das hattest du auch in einer anderen Podcast-Folge, da hat auch eine Person von ihrer Eileiterschwangerschaft berichtet, und dass dann der Eisprung irgendwie ständig auf der gleichen Seite war. Und ich frage mich so ein bisschen, ob das bei mir auch so sein könnte, weil ich halt seit der OP immer so einen Schmerz rund um den Eisprung auf der linken Seite habe, wo auch der Eingriff war. Also nicht immer, aber in den meisten Zyklen. Vorher habe ich gar nicht solche Symptome gehabt. Andererseits, in manchen Zyklen habe ich auch nichts, und wenn dann viel anderes los ist, dann achte ich auch weniger drauf, beziehungsweise wenn man sehr stark drauf achtet, dann, also ich kenne es schon auch manchmal, dass ich dann nicht mehr weiß, was bilde ich mir jetzt ein, weil ich so hyperfokussiert bin. Genau, aber das sind einfach so offene Fragen, die ich habe, dass ich mir denke, ja, ist da vielleicht doch was vernarbt und es kommt einfach rein mechanisch nicht zueinander und immer die linke Seite feuert los, wo aber eigentlich nicht so gut durchlässig ist. Andererseits, in der Untersuchung waren beide durchlässig, also letztlich ist es einfach ungeklärt.
Hm,
Ja.
verstehe.
Ja.
Und sag mal, also ich hätte einmal noch mal eine fachliche Frage.
Ja.
Dieser Eisprungsschmerz, ich gehöre leider auch zu denen, die den haben, wobei der Gott sei Dank im Laufe der Jahre weniger geworden ist. Woher kommt der? Wenn ich schon mal eine Expertin hier habe, also warum spüren denn manche Frauen und manche nicht? Mit was hat das zu tun, wenn du das weißt?
Ja, ich weiß, dass es die Wissenschaft nicht endgültig geklärt hat und dass tatsächlich der Schmerz auch meistens nicht unbedingt genau mit dem Eisprung zusammenfällt, sondern er kann auch ein paar Tage vorher oder später stattfinden. Da sind manchmal Frauen schon fast so ein bisschen angefasst, wenn ich, also jetzt nicht in Beratungen, aber mehr so auf Instagram, wenn ich darüber aufgeklärt habe, ja, so wie, ja, also du sprichst mir ab, dass ich das spüre, meine ich, nein, das nicht. Der Schmerz ist schon real, oder das Symptom, das Ziehen, was auch immer, das existiert. Und das steht auch irgendwie im Zusammenhang, aber es ist nicht so, es zieht und da sprang das Ei aus seiner Hülle, sondern es gibt verschiedene Hypothesen. Eine könnte sein, dass es so die wachsende Spannung ist, wenn das Eibläschen immer größer wird, und diese Spannung, also dass es schon vorher manchmal zum Schmerz kommt. Oder einfach das, also ich müsste nachschauen, aber es gibt ein paar Theorien. Was man weiß anhand von einer sehr kleinen Studie ist, dass es durchaus ein paar Tage vom Eisprung an sich abweichen kann,
Ah, spannende
weswegen man es
Info.
auch nicht zur Verhütung zum Beispiel nutzen
Ja,
sollte. Ja.
ja. Ah, okay. Also spannende Info tatsächlich.
Ja.
Und sag mal, ich finde eine Sache, die ja so herausfordernd ist, auf dem Kinderwunschweg und wenn man dann schon ein paar Erfahrungen gemacht hat und vielleicht auch traumatische Erfahrungen gemacht hat, wie sehr traust du dir und deinen Gefühlen noch nach dieser Erfahrung? Das würde mich interessieren, wenn du es erzählen magst.
Wie meinst du das mit dem Gefühlen
Also
trauen?
dieses Gefühl von, also vorher hattest du gesagt, so, ah, ich werde bestimmt nicht schwanger, oder bist du ja doch schwanger geworden. Ne? Und jetzt dieses Gefühl von, ah, ohne Unterstützung funktioniert es nicht. Also traust du diesem Gefühl oder ist da auch ein Anteil in dir, der sagt, ach, das wird schon. Auch ohne Unterstützung von außen.
Also ich weiß es nicht tatsächlich. Also weil ich vertraue irgendwie oft auch ziemlich der Intuition meines Mannes, so
Ah,
was
toll.
ja tatsächlich. Und deswegen gibt mir das schon so einen gewissen Glauben, wenn er das so empfindet, dass er denkt, ach, das passiert irgendwann so. Das glaube ich ihm irgendwie schon auch ein Stück weit, obwohl es natürlich keiner von uns beiden weiß. Aber er hat manchmal auch eine ganz gute Intuition.
Schön.
Genau. Und ja, letztlich glaube ich, dass eigentlich glaube ich nicht an das Klischee so, oh ja, wenn man dann nicht damit rechnet, dann passiert es, weil das ist auch eine verzerrte Wahrnehmung, weil solche Fälle merkt man sich natürlich mehr als diejenigen, die halt vielleicht irgendwann gesagt haben, wir verabschieden uns davon und dann haben sie sich verabschiedet und jetzt leben sie
Ja.
ohne Kinder und das ist halt beim Erzählen weniger spektakulär als die, die 10 Jahre versucht haben und sich entspannt im Urlaub haben und
Ja.
ne, also
Absolut.
das ist, glaube ich, eine verzerrte Wahrnehmung. Trotzdem war es ja lustigerweise so, dass in dem Zyklus, in dem ich schwanger geworden bin, dem einzigen, habe ich auch irgendwie null damit gerechnet, also so gar nicht, weil dieser Unfall war und weil es irgendwie alles komisch war und genau, und ja, deswegen kann ich mir doch vorstellen, dass es mich vielleicht doch irgendwann unerwartet überrascht, vielleicht aber auch nicht. Wer weiß das
Ja,
schon?
absolut. Und sag mal, was machst du, also wie geht es dir, wenn du dann also wieder deine Periode bekommst? Also was ist mit dem Thema Geduld zum Beispiel? Also was machst du, was hast du für Tipps tatsächlich da sind ja, werden ja viele Menschen, Frauen vor allen Dingen da draußen sein, die den Podcast hören und ne, in einer ähnlichen Situation sind. Was würdest du denen mitgeben wollen?
Ich glaube, man muss wirklich lernen, so oder man sollte wirklich versuchen, immer so lieb mit sich selbst zu sein und wohlwollend mit sich selbst, weil ich glaube, dass da so viele Frauen so eine Härte gegen sich haben und so. Wir leben ja auch irgendwie in so einer Leistungsgesellschaft, wo man denkt, ja, man kann alles schaffen, was man will, oder man muss alles tun, oder man muss sich besonders toll ernähren.
Ja.
Das ist auch so ein Thema, was ich mit meinem Mann nicht manchmal habe, weil ich, ja, jetzt lass uns noch irgendwelche Vitamine testen oder Kinderwunschtabletten für Mann, für Frau, für alle. Und dann sagt er so, oh, es gibt Leute, die leben so ungesund. Und glaubst du, dass es bei uns jetzt daran liegt, dass irgendein Vitamin zu niedrig ist? Könnte sein. Aber klar, ne? Also man hat so diese Beispiele von irgendjemand, der besoffen schwanger wird und 6
Ja,
Monate
genau.
nicht merkt und dann ein gesundes Kind
Ja.
bekommt.
Ja.
Ja, also genau, aber mein Tipp, ja, ich glaube wirklich, diese Selbstakzeptanz und dieses Wohlwollen immer wieder bewusst üben. Und ich weine schon meistens, wenn ich dann meine Periode bekomme, in den meisten Zyklen. Und das lasse ich auch bewusst raus. Ich finde das total okay. Ich lasse das alles raus. Ich spreche dann mit meinem Mann drüber. Und dann versuche ich mir aber irgendwie was Gutes zu tun, sei es jetzt irgendwie eine Wärmflasche und ein heißer Tee und ein Podcast oder irgendwie, also schon auch Reize, die mich runterbringen, wie jetzt was Warmes, ne? Sei
Gut.
es jetzt oder irgendwie was auf die Ohren, was, also alles, was einen so in eine Sinneswahrnehmung holt und irgendwie einfach einem gut tut so. Ja,
Ja,
das versuche ich zu
guter
machen,
Tipp.
ja.
Ja, super guter Tipp auf jeden Fall. Und zum Thema Selbstwirksamkeit, das ist so ein bisschen Coach-Sprech, ne? Oder
was man so
Ja.
lernt. Also das heißt ja letztendlich, wie kann man mit dem Gefühl der Machtlosigkeit, der Ohnmacht vielleicht auch, ne, des Kontrollverlustes, ne, weil da ist ja wenig Kontrolle, sage ich jetzt mal, die man da haben kann in diesem Prozess. Was machst du selber, um so ein bisschen wieder so in Handlung zu kommen und oder was gibst du auch für Tipps vielleicht auch an deine Klientinnen und Klienten?
Also für mich ist schon wirklich so diese Sensiplan-Methode auch eine Methode der Selbstwirksamkeit, weil ich dadurch halt eben diesen Einblick in meinen
Stimmt.
Zyklus habe. Und obwohl es ja jetzt bisher nicht geklappt hat und man kann das mit der Methode nicht herbeiführen, es hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, weil man halt so die fruchtbarsten Tage vielleicht noch gezielter nutzt, aber man kann es natürlich dadurch nicht erzwingen. Mir gibt es trotzdem so ein Gefühl der Selbstwirksamkeit, weil ich einfach weiß, was passiert mit meinem Zyklus. Habe ich überhaupt Eisprünge? Also habe ich so gut wie immer, aber es gibt mal ganz einzelne, wo vielleicht mal auch mal kein Eisprung war. Das ist normal. Es würde mir auch Hinweise geben. Also ich bin jetzt 35. Bisher gibt es keine Hinweise irgendwie auf Perimenopause oder so. Aber sollte das in die Richtung gehen, würde man das auch recht gut daran sehen an den Zyklen, dass die Eisprünge
Stimmt.
vielleicht früher werden oder irgendwie alles ein bisschen durcheinanderer geht. Genau. Oder halt auch das, was ich gesagt habe, ne, dass manchmal meine zweite Zyklusphase so ein bisschen am kürzeren Ende ist, dass ich da wieder schaue, wie komme ich ins Gleichgewicht. Oder dann halt in manchen Zyklen auch weiß, Mensch, der war jetzt einfach nicht optimal fruchtbar. Da brauche ich mich jetzt nicht zu wundern, dass es diesmal nicht passiert ist. Das ist irgendwie auch okay. Also ich weiß dann so ein bisschen einfach, wo ich gesundheitlich stehe.
Das ist toll. Hast du, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, das bringt natürlich ganz viel Selbstwirksamkeit, ne? Wenn man weiß, okay, der Zyklus ist jetzt gerade nicht so richtig optimal, ne, dass dann die Hoffnung vielleicht auch nicht so hoch geht oder die Enttäuschung nicht so tief ist oder was auch immer, ne?
Genau, oder dass man, also da ich eben so manchmal diesen leichten Progesteronmangel habe, hat meine Gynäkologin mir dann auch mal so bioidentisches Progesteron verschrieben. Und das habe ich dann zum Beispiel in manchen Zyklen eingesetzt, um diese zweite Zyklusphase zu stabilisieren.
Und das konntest du dann auch erkennen, dass es auch
Ja, die geht
hilft,
dann
ja?
direkt länger. Die Temperatur bleibt länger oben, die Periode kommt später.
Wow.
Und dieses Medikament konnte ich auch nur so gezielt einsetzen, wiederum, weil ich die Temperatur messe. Weil auf der Packungsbeilage steht, glaube ich, ja ab Zyklustag 17 oder so. In manchen Zyklen hatte ich da noch gar keinen Eisprung. Und dann würde ich mir den Eisprung unterdrücken. Also das sind lauter
Ah,
so
krass.
Feinheiten.
Wahnsinn.
Wie soll man das wissen, so, ne? Also wenn man
Ja.
jetzt nicht gerade dieses Spezialinteresse hat, wie bei mir.
Ja, klar. Das ist
Ja.
super spannend tatsächlich. Und sag mal, die letzten 1,5 Jahre, wo ihr aktiv versucht, ein Kind zu bekommen, was würdest du sagen, was haben die mit dir gemacht? Haben die dich verändert?
Ja, total. Also ich bin eigentlich auch dankbar, weil das mich auch viel empathischer gemacht hat, glaube ich. Also natürlich waren jetzt vorher für mich Themen, also auch durch, ne, weil ich ab und zu eben Klientinnen berate oder auch durch meine Weiterbildungen war das jetzt nicht so, dass ich komplett uneinfühlsam mit dem Thema war, aber ich hätte jetzt Menschen wieder irgendwie unsensibel angesprochen oder so. Aber ich glaube, so richtig verstanden auf einer tieferen Ebene habe ich es halt vorher nicht. Und wenn ich jetzt auch so eine Frau gewesen wäre, die im ersten Übungszyklus schwanger geworden wäre, dann hätte ich halt genauso fröhlich allen erzählt, wie toll das mit NFP-Sensiplan dann geklappt hat und so. Und naja, und jetzt weiß ich halt, dass es manchmal einfach nicht so ist. Und ich glaube, es hat mich empathischer gemacht, es hat mich irgendwie reifen lassen. Es ist auch für die Partnerschaft eine Bereicherung, klingt irgendwie zynisch, aber nein, es ist nicht zynisch, sondern ich habe gemerkt, wie mein Partner zu mir steht. Das wusste ich vorher auch, aber ne, der war im Krankenhaus, eine Unterstützung. Ne, ich bin dann ja in den OP irgendwann um 4 Uhr morgens oder so in den OP gekommen, wo ich musste noch warten, weil eine große Organexzision gerade stattfindet, wurde mir
Oh,
noch
wow.
gesagt. Hat, schön, dass vielleicht gerade jemand alle seine Organe spendet. Finde ich super, möchte ich auch nach meinem Tod machen, aber so grotesk
In
so
dem
ein bisschen
Moment,
irgendwie.
ja, das glaube ich.
Weiß auch nicht,
Ja.
warum mir diese Info gegeben wurde. Naja, genau. Und wir warteten da halt die ganze Nacht. Und eigentlich hätte er ja auch normal gearbeitet am nächsten Tag. Und ich habe gemeint, bitte bleib einfach so lange im Krankenhaus, bis ich wieder raus aus dem Aufwachraum bin. Und
Ja.
dann hat er das auch so auf seiner Arbeit gesagt.
Toll.
Und er war dann auch da, als ich um 1 Uhr nachmittags oder so, ich habe auch echt lange gebraucht, ein bisschen dann. Oder ich weiß nicht mehr genau, aber es hat auf jeden Fall, es hat sich alles sehr lang gezogen und er saß da halt einfach ewig in diesem Wartezimmer, hat dann irgendwie mein Frühstück bekommen, weil ich ja noch im OP war und saß da halt, bis ich irgendwann wieder da war und war wirklich immer eine Stütze. Und das ist für die
Schön.
Partnerschaft natürlich eine Tiefe auch, ne?
Ja, absolut. Hast du absolut recht. Erzähl noch mal was über dein Buch. Erzähl noch mal was, beziehungsweise sag noch mal den Titel, den ich total spannend finde. Und was wolltest du mit dem Buch? Was war dein Ziel?
Das Buch heißt Know Your Flow, unseren Zyklus verstehen für ein gutes Körpergefühl und besseren Sex.
Sehr schön.
Ja, das habe ich 2023 veröffentlicht im Piper Verlag. Das war noch vor meiner Kinderwunschzeit und das Buch ist ein erzählendes Sachbuch. Also ein erzählendes Sachbuch heißt, ne, es ist wissenschaftlich fundiert, recherchiert, es fließen ExpertInnen-Stimmen ein, aber es gibt eben auch einen roten Faden, einen Erzählfaden. Anhand eigener Erfahrungen von mir, anhand von Erfahrungen anderer Menschen, die das erlaubt haben zu teilen. Und das ist ein Buch geworden, ja, das wirklich uns den Zyklus näher bringen kann und was das mit unserem Körpergefühl macht und vielleicht auch mit der Sexualität, ohne den Zyklus total zu glorifizieren, aber eben auch ohne ihn zu verteufeln, sondern einfach wirklich so Richtung Selbstakzeptanz, Selbstwirksamkeit. Und das geht so ein bisschen von der ersten Periode bis in die Kinderwunsch-Anfangszeit hinein. Und das ist das Buch. Und ja, damals wollte
Schön.
ich einfach gern so Menschen oder Frauen den Zyklus näher bringen, dass man ihm mit so einem gewissen Wohlwollen begegnen kann. Ich mag dieses Wohlwollen ganz gern als Wort, weil das heißt nicht, man muss alles abfeiern, aber eben auch, man darf sich akzeptieren und vielleicht auch merken, gerade wenn ich auch mal Aufs und Abs akzeptieren kann, dann kann ich auch lernen zu unterscheiden, wo brauche ich einfach jetzt dieses Wohlwollen mit mir selbst und wo habe ich aber vielleicht wirklich auch gesundheitliche Warnzeichen, wo es mir einfach nicht gut geht und wo ich mir dann auch mich selber ernst nehme und Unterstützung einfordere.
Sehr, sehr
Und
schön.
ja.
Total toll. Und ich finde es so wichtig. Und das ist ja gefühlt zumindest in den letzten Jahren ja auch erst hochgekommen, ne, dass es Expertinnen gibt, immer mehr, dass es Bücher zu diesem Thema gibt. Ich finde das so wichtig. Auch gerade das junge Frauen zum Beispiel, ne, mehr über ihren Zyklus wissen und auch vor allen Dingen, ne, wenn du sagst Wohlwollen, das nicht, da nicht so in den Widerstand zu gehen. Ne, das finde ich etwas, was finde ich auch etwas, was total wichtig ist, ja, weil es halt natürlich ist, weil es zum Körper einer Frau im besten Fall dazugehört und so weiter. Und deswegen finde ich das total toll. Und ich werde das Buch natürlich auf jeden Fall auch verlinken in den Shownotes. Sag mal, wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
Also ich biete eben Beratungen an, entweder für Frauen oder für Paare. Oder ja, generell Menschen mit Zyklus, generell für alle Menschen, aber schon mit dem Fokus. Also meine Schwerpunkte sind halt Themen rund um Kinderwunsch, Zyklus, Beziehungsdynamiken, die meistens diese Themen vielleicht auf irgendeine Weise mitberühren. Ne? Manchmal, es melden sich auch öfter Paare, wo es eher so ein Thema mit sexueller Unlust oder unterschiedlichen Bedürfnissen gibt. Und auch das, also es auch außerhalb vom Kinderwunsch, aber im Kinderwunsch ist das auch oft echt ein großes Thema, ne? Weil man vielleicht so in den ersten Zyklen freut man sich, aber wenn dann nichts klappt, dann kann der Sex ja auch schnell manchmal eher wie so
Oh
eine
ja.
Pflichtübung
Ja.
werden. Und das ist ja nicht das Erotischste dann oft, genau. Und wie man
Absolut.
auch da zusammen ist, findet, das sind alles so Themen, die ich mache. Und genau aktuell berate ich einfach Menschen sowohl online im Videogespräch als auch vor Ort in München. Da bin ich Teil von einer Praxisgemeinschaft, wo man sich flexibel einmieten kann.
Ach super.
Aber sonst auch weltweit auf Deutsch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch berate ich.
Oh wow, beeindruckend, toll.
Genau, das sind meine 4 Sprachen, die ich auch wirklich auf einem Niveau spreche, dass ich Menschen gut unterstützen kann.
Ja.
Und das finde ich gerade für, ne, es gibt, also ich bin selber in einer internationalen Beziehung, aber bin ich ja nicht weit nicht die Einzige. Und da habe ich auch öfter dann nochmal Paare gehabt, die halt gesagt haben, naja, nur auf Deutsch oder auch nur auf Englisch wäre es für sie nicht ausreichend gewesen, weil einer oder beide dann nicht das Sprachniveau haben, um da wirklich sich zu öffnen.
Ja, das ist so
Genau.
wichtig. Ja, kann ich total nachvollziehen. Auch da werde ich auf jeden
Ja.
Fall deine Kontaktdaten und so weiter verlinken. Ich würde zur letzten Frage kommen. Was wäre so eine Botschaft, die dir wirklich wichtig ist, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
Ja, seid wohlwollend mit euch selbst. Jetzt sage ich bleibe so bei diesem Wort, aber wirklich so
Schön.
dieses, wirklich, ich weiß, dass das nicht immer einfach ist, aber so diese Selbstliebe oder zumindest dieses Selbstmitgefühl. Man kann sich vielleicht nicht jeden Tag ultra verliebt in sich selbst sein, aber so dieses Wohlwollen, Selbstmitgefühl, dass man das immer wieder stärkt und übt, sei es mit Affirmationen, sei es mit lieben Menschen, die einem vielleicht das geben können, wenn man es gerade selber nicht kann, oder sei es mit kleinen Ritualen. Also ich glaube, dass das so, so wichtig ist, weil ihr seid alle wertvoll, egal ob ihr jetzt ein Kind bekommt oder nicht. Also weil jeder von uns ist wertvoll, einfach so schon, und wir sind gut genug, so wie wir sind. Und das finde ich ist echt so das Wichtigste. Ich mache das mit mir selbst auch, also bewusst, ja.
Super, super schön. Vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Interview, für deine tollen letzten Worte oder deine Botschaft. Und ja, schön, schön, dass du bei mir warst. Und alles, alles Gute für dich, für euch, was auch immer die Zukunft bringen mag.
Dankeschön, Katharina.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann nimm dir doch 5 Minuten Zeit und gib ihm eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Ich würde mich so freuen. Für Anregungen oder wenn du deine Geschichte erzählen möchtest, dann schreib mir noch gerne eine E-Mail unter podcast@praxis-apia.de.